Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Am Anfang war das Wort. Und am Anfang eines jeden Textes ein erster Satz. So auch bei den 14, die dieses Jahr an Klagenfurt gelesen werden, bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur.
Die Schwelle knarrt.
Erst nach mehreren Anläufen hatte ich den perfekten Moment gefunden.
Als Anja im Krankenhaus ankommt, ist es schon später Abend.
Wenn ich an meine Eltern denke, denke ich an den Schreibtisch und das Klavier.
Das störende Geräusch des Motors, das Fauchen des Windes, das Schäumen der Wellen. Lauter als es mir angenehm ist, stelle ich die ersten Fragen. Hoffe, dass die Aufnahme meines Handys später einigermaßen verständlich klingt.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt.
Ein kleines Dreieck und ein Punkt. Ein kleines Dreieck, ein Punkt, Dreieck, Punkt.
Und da machen auch wir mal einen Punkt. Kurze Eindrücke waren das von einigen der bis zur Stunde vorgetragenen Texte in Klagenfurt. Wir sprechen gleich drüber. Außerdem geht es bei uns um eine Frankfurter Diskussionsrunde zum Thema Cancel Culture gestern und heute. Und wir lassen uns berichten, wie es um die Erforschung der Kunstsammlung des einstigen Waffenhändlers Emil Bühle steht. Aber erstmal an den Wörthersee. Vor der siebenköpfigen Jury, vor den Zuschauerinnen und Zuschauern im Studio in Klagenfurt, vor dem Fernseher und dem weltweiten Livestream-Publikum wird gelesen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Die Jury-Sitzung findet da nicht etwa in einem abgedunkelten Hinterzimmer statt, sondern ebenfalls in aller Öffentlichkeit. Maximale Transparenz also. Am Sonntag gibt's dann die Preise. An erster Stelle natürlich den Ingeborg-Bachmann-Preis, aber unter anderem auch den Deutschlandfunk und den Dreisat-Preis. Einer der Zuhörer vor Ort im ORF-Studio in Klagenfurt ist der Literaturkritiker Holger Heimann. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. 10 von 14 haben ihren Auftritt bereits hinter sich, Holger. Nun kann sich natürlich morgen das Bild noch mal ändern, aber gibt es bisher sowas wie einen Favoriten oder eine Favoritin?
Also einen ganz klaren Favoriten gibt es bisher nicht, Maja. Nicht diesen magischen Klagenfurt-Moment, wo man sofort weiß, das ist der Siegertext. Aber doch zwei Texte, die hervorstachen und die außerdem auch noch einige Parallelen aufweisen. Heute am Vormittag hat Henrik Santo gelesen, das ist ein Autor mit ungarisch-jüdischen und finnischen Wurzeln. Und in seinem Beitrag, Eine Treppe aus Papier, ist ein Haus Metapher für die Gesellschaft. In diesem Haus sind Erinnerungen gespeichert, begegnen sich die Stimmen früherer und gegenwärtiger Generation und kreisen vielfach auch um die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und da wird deutlich, nichts ist vorbei, alles wirkt nach. Mein Favorit, der hat schon gestern gelesen, Tian Sila, der hat bereits mehrere Romane veröffentlicht. Sein bekanntester ist sein aktueller Radio Sarajevo. Das ist ein Buch, das vom Krieg erzählt und was er mit den Menschen macht. Und das ist Silas großes Thema und das ist biografisch erklärbar. Tian Sila wurde in Sarajevo geboren und als Teenager musste er vor dem Bosnienkrieg zusammen mit seiner Familie fliehen. Er kam dann nach Deutschland. Und welche Wunden ein Krieg hinterlässt und wie schwierig es ist, damit zurande zu kommen, darum ging es auch in seinem Klagenfurt-Beitrag. Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde. Ein Text, für den es viel Applaus gab und das zu Recht.
Warum genau gab es Applaus für diesen Text von Tijan Sela? Worum geht's im Kern?
Also es geht um eine Familie, die vor dem Krieg geflohen ist, aber die Erfahrung macht, dass sie dem Krieg nicht entkommt. Die seelischen Wunden sind noch da, die Traumata wirken fort. Der Titel sagt es ja schon, die Mutter wird eines Tages verrückt. Damit beginnt der Text, wir haben das vorhin schon gehört. Tote sind für sie wieder lebendig, sie verdächtigt ihren Sohn, dass er ein böses Spiel mit ihr treibt. Und als der Sohn, der gleichzeitig der Ich-Erzähler ist, sich hilfesuchend an den Vater wendet, wird klar, dass auch der verloren ist. Dieser Vater hat sich in eine Sammelleidenschaft gestürzt, er hortet und repariert alte Radios, Plattenspieler. Unterschwellig geht es natürlich darum, das eigene Leben zu reparieren. Aber das gelingt nicht, kann nicht gelingen. Wir hören mal rein.
Heute weiß ich, dass meine Eltern gemeinsam verrückt wurden. Sie gingen Hand in Hand zum Abgrund. Doch während meine Mutter, unerschrocken, wie sie nun mal war, sich mit Anlauf hineinstürzte, kroch mein Vater auf allen Vieren zum Schlund. Am Ende prallte er aber nicht sanfter auf. Er wurde zu einem waschechten Messi.
Ja, das ist ein bedrückender, tragischer, aber stellenweise auch sehr komischer Text, weil er durchaus eine seltene Verbindung ist. Ein Beitrag auch mit bestechenden, ganz einprägsamen Bildern und Gleichnissen und ja, ein Beitrag, der über die erzählte Situation hinaus eigentlich auch sehr aktuell ist, leider.
Jetzt hast du gerade eben schon von Parallelen gesprochen. Ich wollte nämlich noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Lassen sich bei aller Unterschiedlichkeit, die wir vorhin auch schon aus diesen kleinen Schnipseln herausgehört haben, lassen sich trotzdem auch sowas wie Trends oder zumindest gemeinsame Themen ausmachen?
Naja, der Schriftsteller Ferdinand Schmalz, der hat in seiner Eröffnungsrede am Mittwoch dem Wettbewerb Momente erkenntnisreichen Nichtverstehens gewünscht. Also Texte, die irritieren, verunsichern. Solche Momente gab es auch, aber überwiegend waren die Texte doch sehr zugänglich, muss ich sagen. Es ging da überwiegend häufig um existenzielle Erfahrung, um den Tod, Heimatverlust, den Umgang mit Trauer auch, um verlorene Sicherheiten und Bindung.
Die Schreibenden und Lesenden sind natürlich die einen Performer. Die zweite Performance liefert ja eigentlich immer die Jury, in diesem Jahr zum ersten Mal unter dem Vorsitz des Österreichers Klaus Kastberger. Sind auch die Jury-Diskussionen lohnenswert?
Ja, also das ist weiterhin ein gut eingespieltes Team, eben mit einem neuen Vorsitzenden Klaus Kastberger, der mir in seiner emotionalen, manchmal auch rustikaleren Art gut gefällt. Es gab insgesamt wenig hitzige Momente, muss ich sagen, also keine großen Kontroversen, wie es die hier schon gab, stattdessen einen sehr ernsthaften, sorgsamen Umgang mit den Texten. Die Zeiten, da hier Autoren vernichtet wurden, die sind wirklich vorbei. Und vielleicht stand die Jury in diesem Jahr auch noch genauer als sonst unter Beobachtung. Zuletzt wurde ja über Juryarbeit diskutiert, da hieß es, dass beim Internationalen Literaturpreis in Berlin literarische Kriterien nicht immer im Vordergrund standen. Der Bachmann-Wettbewerb ist ja ganz unverdächtig. Hier wird ja gerade nicht hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich gestritten. Und das macht immer wieder und immer noch auch seinen großen Reiz aus.
Und dabei kann man womöglich auch ein bisschen was lernen, wenn man zuhört.
Ja, so ist es, genau.
Der Literaturkritiker Holger Heimann an Tag 2 der insgesamt 4 Tage der deutschsprachigen Literatur. Wie gesagt, am Sonntag werden die Preise vergeben in Klagenfurt und alles Wissenswerte erfahren Sie dann auch am Sonntag in Kultur heute. Ausladen, abhängen und aberkennen, niederbrüllen oder absetzen. Die sogenannte Cancel Culture kann in vielerlei Gewand daherkommen und Cancel Culture ist kein neues Phänomen. Frankfurt am Main zum Beispiel hat so etwas wie eine eigene Cancel Culture Historie. Viel beachtet etwa das Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod von Rainer Werner Fassbinder. 1985 haben Demonstrantinnen und Demonstranten die Uraufführung verhindert. Vor allem Mitglieder der jüdischen Gemeinde protestierten gegen das Stück. Ihr Vorwurf: Antisemitismus. Die Idee, das Stück auf dem Spielplan zu belassen und den Einspruch auf die Bühne zu holen, diese Idee fruchtete damals nicht. Der Müll, die Stadt und der Tod wurde abgesetzt. Aufregung und Aktivismus auf den Bühnen der Kultur, das stand über einer Diskussion gestern Abend im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main. Es ging um Cancel Culture von 1968 bis heute. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau berichtet.
Was ist Cancel Culture eigentlich genau? Mit dieser Frage brachte Miriam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main, ihre Diskussionsgäste erst einmal ins Grübeln. Es war schließlich die Künstlerin und Filmemacherin Hito Steierl, die versuchte, das Phänomen Cancel Culture zu systematisieren.
Mir scheint, es gibt 3 Ebenen von Absagen, Forderungen. Die erste ist so eine Art von vigilante Ebene.
Damit meint Hito Steierl Bürgerwehren oder Tugendwächter im Internet, die jederzeit in der Lage sind, jemanden an den digitalen Pranger zu stellen.
Digitales Mobbing, da finden sich genug Leute zusammen auf sozialen Medien, die etwas skandalisieren. Nummer 1. Nummer 2, Pressekampagne. Gibt's auch Absageforderungen von Ausstellungen und so weiter. Oder auch von Förderungsverweigerungen zum Beispiel. Nummer 3, staatliche Stellen. Also da gibt es ja auch etliche Überlegungen, so Debatten zu verhindern oder Förderungen zu verhindern. Es sind 3 verschiedene Richtungen, aus denen diese Absageforderungen kommen, die mit jeweils unterschiedlicher institutioneller und medialer Macht ausgestattet sind.
Oder auch mit publizistischer Gegenmacht. Das betonte der Soziologe Stefan Lessenich, der Leiter des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Über eine solche Gegenmacht verfügte beispielsweise die US-Philosophin Nancy Fraser, nachdem sie im Frühjahr von der Uni Köln von einer ihr zugesprochenen Gastprofessur ausgeladen worden war. Fraser hatte nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 einen Israel-Boykottaufruf unterzeichnet. Lessenich machte deutlich, dass er Frasers Ausladung in Köln für falsch gehalten habe, aber...
Ich fand aber ebenso falsch, dann auch sozusagen die Selbstdarstellung als Opfer von antidemokratischen Ausschlüssen und von Rederechtverweigerung, wovon man sicherlich bei Intellektuellen, denen viele Kanäle wissenschaftlicher, nicht wissenschaftlicher Art zur Verfügung stehen, keineswegs sprechen kann.
Eine solche Gegenmacht hätte 1969 sicher auch Theodor W. Adorno in Frankfurt am Main gehabt. Damals gab es ein sogenanntes Busenattentat auf ihn. Drei Studentinnen, denen Adorno nicht kapitalismuskritisch genug war, drückten ihren Unmut mit einem Oben-ohne-Protest aus. Der Philosoph brach seine Vorlesung ab und hielt bis zu seinem Tod nie wieder eine. Dieses Ereignis, mit dem sich auch Hito Steil in einer Videoarbeit auseinandergesetzt hat, wurde gestern Abend als Vorgeschichte der Cancel Culture am Main beschrieben. Nathan Schneider, Soziologieprofessor aus Tel Aviv, erinnerte daran, dass Adorno dieses Attentat als antisemitisch empfunden hatte.
Kurz danach hat Adorno einen Brief an Marcuse geschrieben, wo er sagt, die Gefahr des Umschlags der Studentenbewegung in Faschismus nehme ich viel schwerer als du. Du müsstest nur einmal in die manisch erstarrten Augen derer sehen, die womöglich unter Berufung auf uns selbst ihre Wut gegen uns kehren.
Doch Antisemitismus der Linken oder der Rechten, das betonte Schneider, lasse sich nicht mit Cancel Culture bekämpfen.
Antisemitismus ist einfach da. Und die einzige Definition, die wirklich trägt, ist die Definition, die ich immer in New York gehört habe. Antisemitism is hating the Jews more than necessary.
Dennoch dürfe der Hass nicht tabuisiert werden. Er sei gerade von einer Veranstaltung in den Hamburger Deichtorhallen gekommen, so Schneider. Dort habe die Leitung des Hauses auf ein scharf gegen Israel gerichtetes Kunstwerk in einer Sonderausstellung nicht mit Cancel Culture reagiert, sondern mit einer klaren Distanzierung. Und der Einladung zur Diskussion.
So wurde diese Distanzierung Teil des Events. Das heißt, man hat gleichzeitig irgendwie ein Cancel und Uncancel gehabt. Und das könnte man, glaube ich, sogar, wenn wir das einen Schritt weiterdenken, als ein gewisses Modell uns vorstellen, wie man damit umgeht.
Ein Modell, wie es jetzt auch den Verantwortlichen für die nächste Documenta in Kassel vorschwebt. Einen solchen Weg zu versuchen, wäre lohnenswert. Das war Konsens auf dem Podium in Frankfurt am Main.
Und das trug den Titel Cancel Culture von 1968 bis heute. Ludger Fittkau über den Abend im Jüdischen Museum. Der richtige Umgang, die adäquate Auseinandersetzung, über die wurde auch viel im Fall der wertvollen Kunstsammlung des einstigen Waffenfabrikanten Emil Bührle gesprochen. Das Kunsthaus Zürich zeigt seit Ende 2021 rund 180 Werke daraus in einem eigens dafür errichteten spektakulären Erweiterungsbau. Die Provenienzforschung treibt die Frage um, zu welchen Konditionen, unter welchen Bedingungen Bührle während der NS-Zeit jüdischen Besitzern Kunstwerke abgekauft hat. Aber hat die Bührle-Stiftung genügend getan, um die Geschichte der Werke und ihrer Vorbesitzer zu untersuchen? Mit der Überprüfung der Erforschung quasi war der Präsident des Deutschen Historischen Museums Raphael Groß beauftragt worden. Heute stellte der Historiker in Zürich sein Gutachten vor. Katrin Hondel berichtet.
Ungenügend bzw. nicht ausreichend. Das Fazit des Historikers Raphael Groß ist so eindeutig wie vernichtend. Die bisherigen Nachforschungen über Herkunft und Vorbesitzer der Kunstwerke in der Sammlung des Waffenhändlers Emil Bührle erfüllten noch nicht einmal die Kriterien der Stiftung Bührle selbst.
Wir haben einfach noch eine große Anzahl zusätzlicher jüdischer Vorbesitzer gefunden, also jüdischen Sammler, Sammlerinnen, die in dem Zeitraum zwischen 33 und 45 Werke besessen haben und wo ein Handwechsel stattgefunden hat. Und die sind als solche in der Forschung dort nicht benannt gewesen.
Dabei wäre die Sammlung Bührle ohne die vom NS-Regime verfolgten jüdischen Sammlerinnen und Sammler so nie zustande gekommen, betonte Groß bei der Vorstellung des Gutachtens in Zürich. Noch deutlicher sagt es die Historikerin Tanja Hetzer, ehemaliges Mitglied der Bergier-Kommission, die Ende der 1990er Jahre das Verhältnis der Schweiz zum NS-Regime untersuchte.
Die Ignoranz gegenüber dem Schicksal der jüdischen Sammler, das ist einfach nicht zu toppen.
Wie lückenhaft die Nachforschungen der Bührle-Stiftung waren, zeigt Raphael Groß unter anderem an der Geschichte des Van Gogh-Gemäldes »Kopf einer Bäuerin«. Einst gehörte es dem jüdischen Juristen und Kunstsammler Gustav Schweitzer. Und anders als in der Dokumentation der Bührle-Stiftung verzeichnet, sei das Bild womöglich nicht 1932 in Berlin versteigert worden und könnte auch noch im Besitz des jüdischen Sammlers gewesen sein, als dieser bereits nach Frankreich geflüchtet war. Bührle erwarb den Van Gogh 1941 bei einer Auktion. Als Vorbesitzer ist eine namenlose französische Privatsammlung angegeben. Könnte dahinter Gustav Schweitzer selbst stecken? Man weiß es nicht. Es ist nur eines von vielen Beispielen, die für Raphael Groß vor allem eins bedeuten.
Es muss weitere und gründliche Forschung betrieben werden. Das Kunsthaus muss mehr wissen über diese Bilder, um sie zeigen zu können.
Zu klären ist in erster Linie, ob die Werke von ihren jüdischen Vorbesitzern unter Druck und unter Wert verkauft wurden, weil die Menschen auf der Flucht waren. Bei der Stiftung Bürle und auch sonst in der Schweiz hat man solches sogenanntes Fluchtgut im Gegensatz zu NS-Raubkunst im engeren Sinn bislang nicht als problematisch gesehen und also auch die Erben der jüdischen Vorbesitzer nicht als entschädigungswürdig. Für das Kunsthaus Zürich, das die Sammlung Bürle prominent in einem eigens errichteten Erweiterungsbau zeigt, stellt sich nun die Frage, wie fragwürdig die Herkunftsgeschichte eines Bürle-Bildes sein muss, um es nicht mehr zu zeigen. Dass die Stiftung Bürle bereits vor einigen Tagen 5 Bilder der Sammlung aus dem Kunsthaus abhängen ließ, um, wie es heißt, mit den Rechtsnachfolgern der ehemaligen Besitzer faire und gerechte Lösungen zu suchen, kam für Kunsthausdirektorin Anne Meester überraschend.
Also die Tatsache ist positiv, aber natürlich, dass die Bilder verschwinden, ist weniger positiv für unsere Besucherinnen und Besucher, weil sie dann nicht mehr sichtbar sind, aber wir halten die Geschichte sichtbar. Das ist für uns das Wichtige, dass wir als Kunsthaus nicht faire und gerechte Lösung im Weg stehen, weil das ist das Ziel.
Es geht aber nicht nur um einzelne Bilder. Auch über den Titel der Ausstellung im Kunsthaus Zürich müsse diskutiert werden, so die Empfehlung von Raphael Groß. Denn schon das Sammlung Bürle an der Museumstür adelt den Namen Bürle. Und es stelle sich die Frage, so Raphael Groß, ob das Kunsthaus das mit seiner moralisch-ethischen Haltung in Übereinstimmung bringen könne.
Katrin Hondl über das Gutachten zur Sammlung Bürle in Zürich. Anpfiff um 18 Uhr, Anpfiff um 21 Uhr. Ende und Ausgang offen. Mit dem Start des Fußball-EM-Achtelfinales gilt ab morgen wieder, es wird gespielt, bis Sieg und Niederlage eindeutig sind. Wenn sein muss, per Elfmeterschießen. So pünktlich also der Anpfiff, bis zum Abpfiff kann es dauern und zwar manchmal deutlich länger als 90 Minuten. Apropos Pünktlichkeit, was lange Zeit als typische Tugend des EM-Gastgeberlandes Deutschland galt, wird von den Gästen derzeit ganz anders gesehen. Fußballfans aus der Musiknation Österreich etwa, die an den beständigen Service der ÖBB gewöhnt sind, die haben ihren Frust über die unzuverlässige Deutsche Bahn musikalisch ausgedrückt.
Die Deutsche Bahn ist so im Arsch. Die Deutsche Bahn ist so.
Unmissverständlich das Urteil der Fußballgäste aus Österreich. Wo ist sie hin, die deutsche Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit, die German Efficiency? Michael Köhler, wohlbekannte Kultur-Heute-Stimme, nähert sich dem Thema auch über die Musik.
Is this the real life? Is this just fantasy?
Freddie Mercury, Mitbegründer und Leadsänger der britischen Rockband Queen, sang das in seiner Bohemian Rhapsody. Und diese Zeilen lassen sich während der laufenden Fußball-Europameisterschaft auch verkehrspolitisch lesen. Ist das alles wirklich oder nur eingebildet? Es ist wirklich. Die Deutschen sind genauso unpünktlich und unzuverlässig wie jene Mittelmeeranrainer, über die sich die Deutschen erst lustig gemacht haben. Erst schauten sie auf deren Laissez-faire herab, später bewunderten sie diesen Lebensstil, wenn sie mit VW Käfer und Kofferradio auf den Teutonengrill nach Rimini an die Adria fuhren. Jetzt sind die Deutschen eben auch mal ineffizient, streiken so gern wie die Franzosen, blockieren auch mal Autobahnen oder erscheinen mit Bus und Bahn gar nicht erst im Bahnhof oder an der Haltestelle. Deutschland hat im eigentlichen und übertragenen Sinne einen Streckenschaden. Von 25-Stunden-Woche reden, von Work-Life-Balance und probier's mal mit Gemütlichkeit, Entschleunigung ständig schwärmen, dann aber meckern, wenn nix geht, keiner kommt oder man den Anpfiff des Spiels, wie Turnierdirektor Philipp Lahm, um eine ganze Halbzeit verpasst. Wie lautet doch gleich sein EM-Motto? Menschen zusammenbringen. Er wirbt damit für Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit. Das gelingt. Verspätungen, Zugausfälle, sollte man solchermaßen vielleicht als Qualitätszeit, als EM-Kulturprojekt und Happening, als Auszeit und Siesta sehen, als eine Art zivilen Widerstand gegen fremdverfügtes Zeitdiktat. Nicht ankommen, das Ziel aus dem Auge verlieren, vagabundieren, uneffektiv sein, inefficient. Wer hätte gedacht, dass das mal über die Deutschen gesagt wird? Und jetzt bitte nicht über Volker Wissing schimpfen, der ist nicht schuld. Vorher gab es auch schon Verkehrspolitik. Schuld sind in Deutschland meist das System und die Struktur, nicht verantwortliche Menschen. Sich von Briten und Amerikanern vorwerfen lassen zu müssen, dass die German Efficiency nichts mehr tauge und eine Fantasy, eine Einbildung sei, tut weh. Vielleicht öffnet es aber auch die Augen. Wenn Busse und Bahnen dringend gebraucht werden, zu Schulbeginn und Schluss, für Pendler in der Rush-Hour, kommen sie entweder nicht oder sind überfüllt. Es geht nicht darum, nur kostengünstig zu sein, sondern bedarfsgerecht und effektiv. Freddie Mercurys Songtext geht übrigens so weiter. Caught in a landslide, no escape from reality. Gefangen in einem Erdrutsch, kein Entkommen aus der Wirklichkeit. Gibt es wirklich kein Entkommen? Skandinavier und Niederländer machen es vor. Da stimmt die Infrastruktur. Bahnen kommen und fahren. Nur nicht in Deutschland. Sich damit zufrieden zu geben, ist ineffizient.
Das meint Michael Köhler. Für ein neues Filmförderungsgesetz ist es höchste Zeit. Darüber wurde schon viel gesprochen. Und jetzt mischt sich eine weitere prominente Stimme ein. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Filmproduktion zieht es naturgemäß dorthin, wo die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Das sagt Edward Berger heute im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Für seine Verfilmung des Erich Maria Remarque-Romans Im Westen nichts Neues hat er 2023 unter anderem den Oscar für den besten internationalen Film bekommen. Gerade dreht er für Netflix in Macau. Deutschland müsse unbedingt mehr steuerliche Anreize schaffen, damit solche Großproduktionen auch bei uns stattfinden, sagte er weiter und bezieht sich damit auf die Novellierung des Filmförderungsgesetzes, die Claudia Roth vorgestellt hatte.
Wir können es uns überhaupt nicht leisten, im Sinne des Filmstandorts Deutschland nur an Stellschrauben herumzudoktern, sondern wir wollen diesen großen Wurf.
Um die Dringlichkeit der Reform zu unterstreichen, wurde heute auch ein offener Brief von Filminstitutionen, Kreativen, Kinos und Gewerkschaften veröffentlicht, der von der Politik fordert, dass das neue Filmförderungsgesetz 2025 in Kraft tritt. Dann wäre Deutschland wieder ein attraktiver Standort, auch für Hollywood, so Edward Berger. Der US-amerikanische Country-Sänger, Krimi-Autor und Politaktivist Kinky Friedman hat seinen Vornamen, der nicht so einfach ins Deutsche zu übersetzen ist, eine Mischung vielleicht aus pervers, irre, sexy, aber anders sexy, dem Vornamen hat er also mit seinen Songtiteln alle Ehre gemacht. Dieser hier ist fast schon harmlos, This Shit's Fucked Up.
I went to the doctor, said I'm feeling kinda rough. Said, let me break it to you, son. Your shit's fucked up.
Sein Humor war rabenschwarz, seine Musik durchaus feinsinnig. Als Sohn einer jüdischen Familie hat er sich bei der jüdischen Community allerdings nicht nur Freunde gemacht. Politisch ließ er sich nicht festlegen und konnte sowohl gut mit Bill Clinton als auch mit George W. Bush. Gestern ist Kinky Friedman im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben. Im Erzgebirge haben rechte Interessengruppen zusammen mit der AfD in ein Jugendtheater eingegriffen. Es geht um ein Stück über die Widerstandsgruppe Weiße Rose und eine begleitende Diskussion. Von Schülerseite wurde der AfD angebliche linksradikale Indoktrination gemeldet. Das führte zu maßgeblichen inhaltlichen Änderungen bei dem Stück. Kulturschaffende in Sachsen gerieten vor dem Hintergrund einer erstarkenden Rechten immer mehr unter Druck, meinte dazu der sächsische Landesvorsitzende der Linken, Stefan Hartmann. Der Regisseur des Stücks musste wegen andauernder Attacken von rechts eine mehrwöchige Auszeit nehmen. 41 italienische Autorinnen und Autoren haben sich vor einigen Tagen in einem offenen Brief beschwert. Nun zeigt die Aktion Wirkung. In dem offenen Brief beklagen sich die Autorinnen und Autoren über den Umgang mit Roberto Saviano, Mafia-Experte, Journalist und Schriftsteller. Saviano steht schon seit vielen Jahren unter starker Beobachtung durch rechte Parteien. Ende Mai wurde bekannt, dass er als offizieller Teilnehmer der italienischen Delegation bei der Buchmesse in Frankfurt nicht dabei sein wird. Italien ist dort Gastland. Dagegen wurde in dem offenen Brief protestiert, in dem auch von einer zunehmenden Zensur die Rede war. Der Präsident des italienischen Verlegerverbandes, Innocenzo Cipolletta, hat sich nun für den Ausschluss Savianos entschuldigt. Er halte Saviano für eine sehr wichtige Figur.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Anja Reinhardt. Das Fernsehduell in den USA, die Debatte zwischen Biden und Trump, die ist gleich Thema in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute an diesem Freitag mit Maria Elmenreich am Mikrofon.